Das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Hadrun Lieb und heute geht's bei uns um Regenbogenfamilien. Seit Oktober 2017 dürfen homosexuelle Paare in Deutschland heiraten. Viele wünschen sich auch Kinder. Das ist als gleichgeschlechtliches Paar natürlich aber ein bisschen komplizierter. Wie es trotzdem klappen kann, darüber sprechen wir jetzt mit Julia, die mit einer Frau verheiratet und Mama einer 6 Monate alten Tochter ist, und mit Micha. Er hat mit seinem Partner einen Pflegesohn bei sich aufgenommen. Herzlich willkommen. Julia, Lena ist Mama einer 6 Monate alten Tochter. Ihre Frau und sie haben sich den Kinderwunsch mit Hilfe eines Samenspenders erfüllt. Micha hat mit seinem Ehemann vor einigen Jahren einen Pflegesohn aufgenommen. Der ist mittlerweile 6 Jahre alt und wird voraussichtlich bis zur Volljährigkeit bei Micha und seinem Mann wohnen. Micha, als du deinen Mann kennengelernt hast, wann hast du ihm denn von deinem Kinderwunsch erzählt?
Eigentlich schon beim ersten Kennenlernen, also schon beim ersten Gespräch, das wir geführt haben. Wir haben uns kennengelernt bei Zwischenraum, beim Jahrestreffen, ein Netzwerk für Menschen, die queer sind und überwiegend in Freikirchen sind. Und schon beim ersten Gespräch habe ich von meinem Kinderwunsch erzählt. Und dann haben wir uns beide kennengelernt, haben irgendwann entschieden, zusammenzuziehen, haben geheiratet, und eigentlich erst, als wir uns ein Haus gekauft haben, wurde das so ganz konkret.
Ja, jetzt lernt man jemand kennen und er erzählt sofort vom Kinderwunsch. Wie hat denn dein Mann darauf reagiert in der Runde?
Da war ich tatsächlich sehr forsch und von Anfang an, aber wir haben unsere Beziehung tatsächlich von Anfang an auch verbindlich gestartet. Und der Kinderwunsch war bei mir schon immer sehr, sehr groß. Ich bin selbst mit 3 Geschwistern aufgewachsen, bin Erzieher von Beruf, und da war der Kinderwunsch schon immer sehr, sehr stark.
Julia, wann hast du das erste Mal mit deiner Frau über Kinder gesprochen?
Ich glaube, so den einen Moment gab es nicht, also zumindest nicht so wie bei dir jetzt beim ersten Treffen. Aber ich glaube, eigentlich war es für uns beide immer klar, also wir haben da schon relativ früh offen in der Beziehung drüber gesprochen, dass ja, für uns es eigentlich auch ein Wunsch ist, mit der eine Familie zu haben, auch mit Kindern, und waren uns da sehr schnell einig.
Über welche Optionen habt ihr denn gesprochen? Wie bekommt man denn als lesbisches Paar ein Kind?
Also ich glaube, uns beiden war relativ schnell klar, dass wir, wenn es möglich ist, uns wünschen würden, dass wir ein leibliches Kind bekommen. Bei uns war es dann eher so ein bisschen die Frage, wer soll denn die austragende Mutter sein? Wir hatten ja, anders wie jetzt ein heterosexuelles Paar, die Möglichkeit, dass beide eben eigentlich das Kind austragen könnten. Aber genau, das war eigentlich von Anfang an so unser Wunsch, dass wir es auf dem Weg versuchen, dass wir ein leibliches Kind bekommen.
Und warum ein leibliches Kind? Und wie habt ihr euch denn dann entschieden, wer das Kind austrägt?
Warum ein leibliches Kind? Ich glaube, weil wir Angst hatten, wenn wir ein Pflegekind bekommen, dass wir es irgendwann wieder abgeben müssen. Natürlich möchte man immer zu dem Besten des Kindes handeln, aber das war für uns eine ganz schwere Vorstellung. Und da haben wir gesagt, wir wissen nicht, ob wir das können. Und genau, das, und wirklich ein Kind adoptieren ist einfach schwierig. Also war einfach klar, es wäre leichter, ein Pflegekind zu bekommen, wenn dann. Und ja, dann war für uns der Wunsch einfach stärker, es erstmal auf dem Wege zu versuchen, dass einer von uns das Kind bekommt. Und bei mir war der Wunsch nach der Schwangerschaft größer wie bei meiner Frau tatsächlich. Von dem her, ja, war das dann so der ausschlaggebende Punkt.
Ihr habt es dann mithilfe eines Samenspenders in der Kinderwunschklinik gemacht. Darüber sprechen wir nachher noch im Detail. Micha, welche Optionen gibt es denn für ein schwules Männerpaar, Eltern zu werden?
Leibliches Kind ist natürlich auch eine Option, aber es ist schwieriger. Es gibt die Möglichkeit von Co-Parenting, also mit einem lesbischen Pärchen zusammen ein Kind zu bekommen und sich die Elternschaft aufzuteilen. Es gibt die Möglichkeit der Leihmutterschaft, ist in Deutschland noch nicht legal, aber wenn man es in den USA beispielsweise macht, kann das Kind rückwirkend adoptiert werden.
Das bedeutet, dass man die Samen spendet und eine Frau in einem anderen Land dann das Kind austrägt?
Genau, und da auch eine Eizellenspenderin. Da ist also die Eizelle und der Samen von uns Männern werden in eine Leihmutter eingepflanzt und die trägt dann das Kind aus. Ist sehr kostspielig. Für uns war das auch aus den ethischen Gründen nicht vorstellbar. Wir haben uns tatsächlich für die Pflegeelternschaft entschieden. Auch einfach, klar, Adoption wäre wunderschön gewesen, ein ganz kleines Baby aufzunehmen, von klein auf zu begleiten. Ich persönlich habe mich schon lange vor der Eheschließung mit Pflegeelternschaft beschäftigt. Schon in der Ausbildungszeit zum Erzieher durfte ich mal bei Spring, dem Gemeindeferienfestival in Willingen, beim Pflegeelternstammtisch mit dazu sitzen und mal zuhören, wie die sich da austauschen. Und da hatte ich schon damals noch in der Phase, wo ich meine Konversionstherapie hatte, also heterosexuell werden wollte, hatte ich schon den Wunsch, irgendwann zu einem eigenen Kind und ein Pflegekind aufzunehmen. Von dem her war das für mich schon sehr, sehr lange eine Option. Und mit meinem Mann hatte ich dann irgendwann den Deal, dass wir das genau einmal versuchen, eben aus dem Grund, dass es immer die Gefahr besteht, dass man das Kind wieder abgeben muss. Und da haben wir gesagt, wir wünschen uns ein Pflegekind, das bis zum 18. Lebensjahr bei uns bleiben kann. In der Hand haben wir es nie. Es wird halbjährlich neu entschieden. Aber wenn es mal eine Rückführung geben sollte, war der Deal mit meinem Mann, dann ist das Thema Geschichte. Einfach auch, weil man sich eben so stark an das Kind auch bindet und da eine Verbindung aufbaut und dann so ein Abgabeprozess auch doch schmerzhaft ist.
Als du damals die ganzen Pflegeeltern erlebt hast, das hat dich irgendwie sehr geprägt, höre ich so raus. Was für eine Stimmung hast du denn dort wahrgenommen?
Es wird viel, also so ein Austausch ist unglaublich wichtig, das merke ich jetzt selbst als Pflegevater, da doch diese Kinder immer einen Rucksack dabei haben. Also die Kinder haben eine Vorgeschichte, es gibt gute Gründe, warum sie aus ihrer Herkunftsfamilie raus mussten. Und es war schon spannend zuzuhören, was so die unterschiedlichen Geschichten sind und wie diese Eltern damit umgehen. Ich hatte allerdings auch im FSJ einen Mit-FSJler, der selbst Pflegegeschwister hat. Und das war auch nochmal spannend, so seine Position zu hören. Und ich habe auch mit vielen gesprochen gehabt, die selbst Pflegekinder waren in ihrer Kindheit, also so aufgewachsen sind. Und da war schon auch der große Antrieb da, einfach einem Kind ein Zuhause schenken zu können, das sonst dieses Zuhause nicht hätte.
Aus welchen Kindern müssen die Kinder dann aus den Familien rausgehen und werden zu Pflegekindern?
Also überwiegend, wenn es einfach in der Erziehung nicht funktioniert. Wenn die Eltern, auch in unserem Beispiel, dass die Mutter einfach selbst eine ganz schlimme Kindheit hatte und ja einfach aus dieser Prägung heraus nicht in der Lage ist, die Kinder selbst zu erziehen. Und ja, es gibt natürlich auch Kinder, die Missbrauch erlebt haben. Ganz schlimme Geschichten gibt es da. Und ja, das sind einfach Kinder, die ein neues Zuhause brauchen. Und die Alternative zur Pflegeelternschaft wäre halt, dass sie in ein Heim kommen oder in eine Wohngruppe, wo der große Nachteil ist, dass ständig wechselndes Personal da ist. Also meine Schwestern haben auch schon in solchen Wohngruppen gearbeitet. Und die Arbeitsbedingungen sind so unzufriedenstellend, dass das Personal einfach permanent wechselt. Und dadurch entwickelt sich auch eine Bindungsstörung bei den Kindern, weil sie ihre Bindungspersonen permanent verlieren. Und da ist halt der große Vorteil der Pflegeelternschaft, dass diese beiden erwachsenen Personen eigentlich ein Leben lang da sind und da bleiben.
Ja, dass man einfach eine feste Bezugsperson hat, zu der man auch eine Beziehung aufbauen kann. Ja. Julia, du bist ja in einem christlichen Umfeld groß geworden, aufgewachsen. Du hast dort auch deine Frau kennengelernt. Wie ist denn dieses Umfeld mit deiner Homosexualität umgegangen?
Ganz unterschiedlich. Es gab sowohl die Erfahrung, dass es ein großes Problem war und dass es nicht gewollt war. Es war, gab aber gleichzeitig auch die Erfahrung, dass es an anderer Stelle auch im christlichen Kontext überhaupt gar kein Problem war. Und das war für mich, glaube ich, total gut, beides zu erleben und zu erfahren, dass ich trotz meiner Homosexualität eben auch einen Platz in der Kirche habe. Und ich glaube, hätte ich das nicht erfahren, dann, also ich saß damals bei einem befreundeten Pfarrer und habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen, dass ich homosexuell bin, mein Theologiestudium weiterführen kann, ob ich mich immer für meine Beziehung rechtfertigen möchte in meinem Beruf. Und das war aber rückblickend total gut für mich oder wertvoll, diese Erfahrung, dass es aber eben die Orte gab, wo es überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und ich dann für mich selber den Entschluss fassen konnte, genau so möchte ich Kirche auch weitergeben. Und so möchte ich, dass Kirche nach außen ausstrahlt, dass es eben einen Platz für alle Menschen gibt.
Wie lange hat es denn gedauert, bis ihr euren Familien davon erzählt habt?
Ganz unterschiedlich. Ich habe es meiner Familie relativ schnell erzählt. Bis Nadine es ihrer Familie erzählt hat, hat mehrere Jahre gedauert.
Oh wow, warum so lange?
Weil sie einfach auch Angst vor der Reaktion hatte, wie ihre Eltern darauf reagieren.
Mhm. Was war denn die größte Angst?
Ich glaube, zu enttäuschen bei ihr. Ich hatte wenig Angst, es meinen Eltern zu erzählen. Ich würde aber auch sagen, ich bin so von meinen Eltern erzogen worden, dass ich eigentlich wusste, ich kann mit allem irgendwie nach Hause kommen und es wird schon immer irgendwie passen. Ja, genau. Aber letzten Endes haben es beide Familien gut aufgenommen und sich sehr für uns gefreut.
Sehr schön. Micha, du hast vorhin schon gesagt, oder du hast von deiner Phase gesprochen, wo du versucht hast, heterosexuell zu werden. Du hast mit 14 schon gemerkt, dass du schwul bist und hast dich erst mit 28 geoutet. Mhm. Was ist in dieser Zeit dazwischen passiert? Du hast zahlreiche Therapien gemacht. Mhm. Wie sollte das funktionieren?
Ja gut, das ist das Umfeld, aus dem ich komme. Ich bin selbst als Missionarskind aufgewachsen, im Alter von 2 bis 15 und einfach sehr stark freikirchlich geprägt. Und da war einfach das Narrativ immer, Homosexualität ist eine Sünde, ist eine Krankheit und ist aber auch heilbar. Gott kann alles heilen und Gott nimmt es einem weg. Ich habe viele Beispiele gehört von Männern, bei denen es funktioniert haben soll, die Heilung erfahren haben sollen. Und dann gab es ja schon seit den 80ern diese Bewegung, Exodus International hieß es damals, international. Und es war immer klar, dass Homosexualität Sünde ist und nicht sein darf. Und ich wollte immer gottgefällig leben. Das war, seit ich 8 Jahre bin, war das eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und entsprechend war das schlimm für mich, als ich mit 14 gemerkt habe, dass sich homoerotische Gefühle einstellen. Ich dachte, das wäre nur eine Phase, das geht wieder vorbei. Ich habe auch gehört, dass Mädchen sich früher in Jungs verlieben als Jungs in Mädchen. Und mit 19 dann eben auch gemerkt, dass das nicht nur eine Phase ist, sondern ich wirklich ein ernsthaftes Problem habe. Und dann waren das so einzelne Schritte. Losgegangen ist es mit einem Mitschüler aus der Schulzeit, mit dem ich mich wöchentlich getroffen habe, dem ich Buße getan, so Beichte, ihm wöchentlich erzählt habe, wie ich gerade in dieser Phase unterwegs bin, und dann weiter mit, dass ich an der Bibelschule war und dort Mentoring in Anspruch genommen habe und wir wirklich alle 2 Wochen eine Dreiviertelstunde an diesem Thema gearbeitet haben. Ich dann so komische Aufgaben bekommen habe, wie mit Mädchen flirten, üben und mal eine Beziehung starten. Und später ging das dann weiter, dass ich wirklich auch professionellere Hilfe gesucht habe, in Anführungsstrichen bei Vereinen, die namentlich auch bekannt sind, die Konversionstherapien anbieten und da weiter versucht, mit sogenannten Experten meine Sexualität zu verändern.
Wie zermürbend war das für dich?
Total. Also es hat auch meine Persönlichkeit komplett eingeschränkt. Ich hatte keinen Selbstwert mehr. Ich war absoluter Einzelgänger, Außenseiter. Ich war... Also an dem Punkt, wo ich dann 28 war, war ich an dem Punkt, wo ich wirklich am Boden zerstört war. Und ich war auch einige Male im Wald und habe Gott angebrüllt, warum rettest du mich nicht, so warum heilst du mich nicht? Und irgendwann war das unvermeidlich, dass ich mich outen muss. Einfach weil auch die Angst so groß war, was ist, wenn es rauskommt? Was ist, wenn jemand mich fremd outet oder wenn Gestik, Mimik irgendwie mich verraten? Von dem her war das dann einfach ein Muss, mich zu outen. Und ich habe es dann auch sehr, sehr schnell durchgezogen.
Ja, 2015 war das, als du dich geoutet hast, so ein bisschen in den Verein gegangen für queere Christinnen und Christen, hast du auch deinen Mann später kennengelernt. Wie wichtig oder erlösend, befreiend war das für dich, das erste Mal auf Gleichgesinnte zu treffen?
Total. Also war ganz, ganz wichtig, weil ich bis zu einem Zeitpunkt kaum homosexuelle Menschen kannte. Ich habe mich dieser Szene komplett verschlossen und ausgegrenzt. Und dieser Verein heißt Zwischenraum und dieser Zwischenraum war halt wirklich für mich so eine Art Zwischenraum, weil auf der einen Seite sind die Menschen, die queer sind und auf der anderen Seite die Menschen, die fromm sind und beide mögen sich nicht gegenseitig und das ist so diese kleine Gruppe, die es miteinander vereint, die fromm und queer ist. Und es war das erste Mal, dass ich in eine Runde gekommen bin, wo ich meine Geschichte erzählen konnte und wirklich mir sicher sein konnte, dass genau verstanden wird, was ich erzähle und warum ich auch diese Schritte gegangen bin, weil die Frommen haben gesagt, so warum. Man hört doch immer von Heilungsgeschichten und die Queeren haben gesagt, warum willst du doch in diesem Verein, der dich so blöd behandelt, auch später mit der Gemeinde und bis zum Ausschluss, warum willst du da überhaupt noch aktiv sein und da dich einbringen?
Das hört sich nach einem großen innerlichen Zwiespalt auch an. Julia, du bist Pfarrerin, du lebst mit deiner Frau im Pfarrhaus, ihr habt jetzt vor kurzem euer Kind bekommen. Wie haben denn die Menschen aus deiner Gemeinde, deinem Dorf reagiert?
ganz unterschiedlich. Es gab wirklich eine ganz große, breite Masse, die sich darüber total gefreut haben und gesagt haben, wow, Wahnsinn, dass das bei uns möglich ist, dass Kirche da so modern ist, so fortschrittlich, so ein anderes Bild, wie man vielleicht hat, zeichnet. Es gab aber natürlich auch diejenigen, die sich schwer damit getan haben, die es nicht wollten, dass ich als Pfarrerin in dieses Pfarrhaus mit meiner Frau einziehe. Ich hatte ein Gespräch mit einer Konfimutter, die zum Beispiel gesagt hat, ich melde mein Kind von der Konfirmation ab, weil ich nicht möchte, dass sie von jemand gesegnet wird, die selbst keinen Segen hat. Genau.
Was hat das mit dir gemacht?
Das war nicht einfach. Das verletzt und das verunsichert natürlich. Und gleichzeitig hatte ich zu dem Zeitpunkt zum Glück einfach auch ein Umfeld, die mir da den Rücken gestärkt haben. Und mit diesem Umfeld im Hintergrund und auch mit meinem eigenen Glauben, der sich damit ja auch schon lange auseinandergesetzt hat, konnte ich dem irgendwie, also dem standhalten und gerade auch sagen, und gerade deswegen ist es wichtig, dass ich auch nicht in der Großstadt zum Beispiel Pfarrerin bin, sondern eher im ländlichen Raum, um da zu zeigen, nein, Kirche ist anders. Es ist, ja. Es ist nicht nur ein Zwischenraum, sondern es hat überall in Kirche Platz.
Lass uns mal über den Weg zur Elternschaft sprechen. Ihr seid ja in ein Kinderwunschzentrum gegangen. Da gab es ganz schön viele bürokratische Hürden, weil ihr zwei Frauen seid. Welche waren das?
Es war von Anfang an klar, dass wir diese komplette Behandlung selbst bezahlen müssen, dass keine Krankenkasse da dazu das bezuschussen wird.
Bei heterosexuellen Paaren wird es bezuschusst, muss man dazu sagen.
Also wenn eben entsprechende Diagnosen vorliegen. Ja. Und es war zum Beispiel auch so, dass die Kinderwunschklinik ganz klar gesagt hat, sie behandelt uns erst, wenn wir vorher einen Notarvertrag aufgesetzt haben, aus dem hervorgeht, dass meine Frau bereit ist, wenn ein Kind aus dieser Behandlung hervorgeht, dieses Kind schnellstmöglich zu adoptieren. Weil es in Deutschland immer noch so ist, dass wenn zwei Frauen gemeinsam ein Kind kriegen, nur die austragende Mutter von Anfang an in der Geburtsurkunde steht und meine Frau muss unser Kind jetzt adoptieren.
Findest du das als ungerecht?
Ja. Wir sind verheiratet, standesamtlich, auch kirchlich. Und in jeder heterosexuellen Partnerschaft, wenn das Paar den Weg in die Kinderwunschklinik wählen muss und auch einen Samenspender zu Hilfe nehmen muss, wird überhaupt nicht nachgefragt. Dann ist total klar, der Vater ist der Ehemann. Egal, ob das biologisch so ist oder nicht. Aufgrund dessen, dass sie verheiratet sind. Und wir sind auch verheiratet. Wir haben diesen Weg gemeinsam gegangen. Und eine Kinderwunschbehandlung ist ein emotional sehr schwieriger Weg. Wenn meine Frau nicht hinter mir gestanden hätte und mir da auch mich unterstützt hätte, wäre das gar nicht so möglich gewesen. Also wir mussten denen zusammengehen und trotzdem ist sie eben jetzt im Moment nicht sorgeberechtigt für dieses Kind, obwohl sie hat den ersten Ultraschall gesehen und war vom ersten Moment an verliebt in dieses Kind. Also
das ist sozusagen der rechtliche Weg, dass sie das Kind jetzt erst adoptieren muss und bis dahin sozusagen nicht rechtlich die zweite Mutter ist. Und das andere ist, dass die Kinderwunschklinik das von euch verlangt hat, dass ihr zum Notar geht. Hat es euch geärgert?
In dem Moment schon. Im Nachhinein würde ich sagen, ja, ich kann es irgendwie auch nachvollziehen, dass die Kinderwunschklinik sagt, wir tragen auch eine Sorgfaltspflicht dem Kind gegenüber. Wir möchten, dass, wenn ein Kind aus dieser Behandlung entsteht, es bestmöglich versorgt ist. In unserer Perspektive gab es die Option halt gar nicht. Also ich glaube, selbst wenn wir uns getrennt hätten, wäre total klar gewesen, natürlich ist sie die Mutter. Aber aus der bürokratischen Sicht kann ich natürlich verstehen, warum sich eine Kinderwunschklinik da auch absichern möchte.
Die ersten Versuche waren ja erfolglos. Du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr emotionale Geschichte. Wie schwierig war das denn für dich?
Es ist sowohl emotional wie auch körperlich herausfordernd. Und wir waren schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wenn es mit dem Versuch jetzt nicht funktioniert, dann brauchen wir erstmal eine Pause. weil wir uns auch als Paar über diesen Kinderwunsch nicht verlieren möchten. Und es für meine Frau, also ich hatte durch die Hormonbehandlung relativ lange immer Schmerzen. Und meine Frau auch irgendwann gesagt hat, sie kann das auch nicht mit angucken. Sie möchte einfach auch mal wieder, dass ich eben nicht ständig irgendwie nach Feierabend auf dem Sofa lieg und nichts mehr geht. Genau.
Beim fünften Versuch hat es geklappt. Eure Tochter ist im September zur Welt gekommen. Wie geht's euch jetzt?
Das ist für uns das größte Geschenk, was wir haben konnten. Das ist, also wir wachen, glaube ich, jeden Tag auf und gucken irgendwie erstmal nochmal neben uns, ob das wirklich so ist. Es ist einfach, also für uns ist es ein Wunder, Gottes Wunder und Gottes Geschenk, dass die Kleine da ist und irgendwie ja, unser Leben auf den Kopf stellt und gleichzeitig ja, wunderschön macht.
Ja, Micha, du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Pflegesohn seit 2021. Dein Mann hatte zunächst Bedenken, ein Pflegekind aufzunehmen. Warum?
Eben, weil eine Rückführung immer wieder auch möglich sein kann.
Also, dass das Kind zu seinen Ursprungseltern zurückgeht. Ja. Warum habt ihr euch dann doch dafür entschieden?
Wir wollten einem Kind ein Zuhause schenken, ganz, ganz klassisch. Also wir waren dann beim Jugendamt, haben uns angemeldet, haben den Infoabend besucht, haben den Qualifizierungskurs durchlaufen und dann ist diese Entscheidung gefallen.
Dieser Qualifizierungskurs, da sind ja ganz viele Dinge, die ihr tun musstet, Bewerbungsunterlagen, Führungszeugnisse, Gesundheitszeugnisse, Schulungen. Fandest du den Prozess insgesamt übertrieben oder angemessen?
Absolut angemessen. Weil es natürlich auch ausgeschlossen werden soll, dass sich Eltern in etwas hineinstürzen, was sie nicht überblicken können oder nachher bereuen. Und es ist immer traumatisch für ein Kind, wenn es wieder rausgerissen werden muss. Und natürlich, wir als Pflegeeltern haben jederzeit die Möglichkeit, unseren Sohn wieder abzugeben. Da gibt es auch keine Fristen oder so, wenn wir sagen, wir wollen ihn nicht mehr, dann können wir ihn abgeben. Aber das soll natürlich vermieden werden. Und entsprechend fand ich die Vorbereitung gut und auch eben diese Prüfung, die durchlaufen wird mit polizeilichem Führungszeugnis, mit ärztlichem Attest, mit ganz vielen Unterlagen, die man ausfüllen soll, mit was kann man sich vorstellen, was kann man sich nicht vorstellen, finde ich wichtig und auch gut.
Ja, bei einem Pflegekind spielt ja natürlich auch immer die Herkunftsfamilie mit eine Rolle. Ihr habt auch regelmäßig Kontakt mit der Mutter des Kindes. Wie ist das Verhältnis da miteinander?
Tatsächlich in unserem Fall perfekt. Und wir sind bei uns im Landkreis auch eine ganz große Ausnahme, was das angeht. Wir haben den riesen Vorteil, dass die Geschwister schon in einer anderen Pflegefamilie waren und somit die Mutter genau wusste, auf welches Konzept sie sich einlässt und wir das alles nicht mehr erkämpfen mussten. Und wir haben zweiwöchentliche Umgänge, so nennt sich das, diese Kontakte der Mutter mit dem Kind für 2 Stunden. Das läuft so gut, dass wir das auch ausweiten auf mal einen ganzen Tag in den Europapark fahren oder wir waren im Karlsruhe Zoo zusammen, planen jetzt mal ein Wochenende zusammen zu verbringen. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, denn unser Sohn hat seine Mutter, die ist auch nach wie vor wichtig für ihn. Er hat mit ihr 3 Jahre verbracht, ganz intensiv eine Zeit erlebt, genau. Und ja, das ist schon richtig gut. Und auch mit der anderen Pflegefamilie stehen wir in sehr engem Kontakt und sind gefühlt so eine größere Patchwork-Familie.
Ja. Als ihr euren Sohn bekommen habt, wie ging es denn dir und deinem Mann? Was hat das für Gefühle in euch ausgelöst?
Ich habe es ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Ja. Dadurch, dass ich Erzieher bin, war ich es gewohnt, dass man Kinder eine Zeit lang des Lebens begleitet und dann in die Schule verabschiedet und dann kommen neue Kinder. Man hat immer wieder wechselnde Bezugskinder. Aber es ist sowas von anders, wenn man ein Kind ins Bett bringt, wenn ein Kind mit einem kuschelt, wenn man sich so um ein Kind sorgt. Ich habe das nach 3 Wochen schon gemerkt, dass es anders ist. Und auch wenn das Kind dann anfängt, Papa und Daddy zu sagen. Genau.
Was genau ist anders? Was hat es in dir ausgelöst?
Vatergefühle. Ganz klassisch. Also davor war ich in einer Rolle als Erzieher. Ich habe das Kind von außen begleitet, aber es war klar, dass es, Entschuldigung, nicht mir gehört. Aber so ein eigenes Kind zu haben, das ist schon nochmal ganz, ganz anders. Ja.
Euer Sohn ist jetzt 6. Wie erklärt ihr den anderen Kindern, dass er 2 Papas hat?
Total selbstbewusst. das Gute ist bei uns im Dorf, dass er schon im Kindergarten war und die Kinder im Prinzip 1:1 in die Schule wechseln. Das heißt, auch die anderen Kinder kannten das schon. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, bei uns im Dorf hat auch die Elternschaft uns total klasse als Regenbogenfamilie akzeptiert. Und es gibt momentan kein großes Thema darum. Aber wir sind auch mit der Klassenlehrerin im Gespräch schon, wie das dann aussehen kann, wenn es weitergeht. Und ja, Genau, also es ist ein spannendes Thema, es ist anders, aber ich finde es erstaunlich, wie gut Kinder damit umgehen. Allgemein, es sind eher die Erwachsenen, die dann Bedenken äußern oder misstrauisch sind. Bei uns war es auch die Familie, die wir erstmal mit ins Boot mit hineinnehmen mussten. Und unser Sohn geht super damit um. Doch.
Julia, was ist denn dein großer Wunsch, wie es für euch weitergeht als Regenbogenfamilie?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach irgendwann zu mehr Normalität kommt. Also dass eben irgendwann wir an dem Punkt sind, dass meine Frau das Kind nicht hätte adoptieren müssen zum Beispiel oder nicht adoptieren muss. Sie ist ja im Moment noch in dem Prozess drin, sondern dass ein Kind, das eben in der Ehe geboren wird, auf welchem Weg auch immer, ganz klar zwei Elternteile von Geburt an hat.
Dass es auch rechtlich geändert wird. Und gesellschaftlich gesehen, was würdest du dir wünschen?
Gesellschaftlich gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, also so in meinem privaten Umfeld hatte ich eben immer das Glück, dass ich anders als du wirklich immer viel Rückhalt hatte. Aber wenn ich die aktuellen politischen Entwicklungen angucke, muss ich schon sagen, macht mir das Bauchschmerzen, weil ich möchte, dass mein Kind in einer Welt aufwächst, wo also die bunt ist und wo Vielfalt gelebt wird und normal ist.
Ja, was ist dein Wunsch, Micha?
Also tatsächlich, die Sorge habe ich auch, dass eben unser Sohn dadurch so regelmäßig entschieden wird, dass es plötzlich heißt von der Regierung, Regenbogenpflegefamilie darf es nicht geben und er muss weg. Mein Wunsch ist tatsächlich, dass es mehr Paare gibt, die sich auf den Prozess begeben, ob sie Pflegeeltern werden möchten. Denn es gibt so viele Kinder, die dieses Zuhause bräuchten, ganz dringend. Und es ist egal, ob heterosexuelle Paare oder gleichgeschlechtliche Paare. Und natürlich auch, dass sich in Gemeinden was ändert, dass Eheschließung möglich wird in Gemeinden, dass Mitgliedschaft möglich wird, dass Mitarbeit möglich ist. Also gerade auch in freikirchlichem Raum ist das ein ganz großes Thema. Das wäre echt schön.
Alles Gute euch beiden. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und eure Geschichten erzählt habt. Regenbogenfamilien, Eltern werden als gleichgeschlechtliches Paar. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.